Herzlich willkommen bei
der Pflegetalk, unserem Podcast
für Unternehmer in der Pflegebranche.
Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Sebastian Ahlt.
Und mein Name ist Rainer Henrich. Heute wollen wir mit dir über das Medikamentenmanagement sprechen. Ein Thema, das sicherlich sehr viele Fallen bietet, wenn ich das mal so sagen darf. Ich begleite ja viele hundert Kunden, auch in der Vorbereitung auf so eine sogenannte Prüfung durch den medizinischen Dienst. Und da kommt fast immer, wenn irgendein Fehler ist im SGB-5-Bereich, gibt es dort meistens irgendwelche Fehler, dass die Absprache mit dem Arzt nicht so optimal war oder dass die falsche Dosis vorlag oder die Angehörigen hatten aktuellere Informationen, haben was verändert, ohne dem Pflegedienst mitzuteilen. Nur mal so als kleinen Einstieg aus meiner Perspektive als Nicht-Beschäftigter in einem ambulanten Pflegedienst, was ich so beobachte als Berater und welche Fragen mir dann immer wieder gestellt werden. Und bin ich froh, dass du heute wieder da bist und uns auf diese Fragen Antworten geben kannst. Und ich würde damit anfangen wollen, dich ganz allgemein zu fragen, wie siehst du die allgemeine Situation diesbezüglich? Man hätte doch eine sehr hohe Verantwortung dem Thema gegenüber. Und was sind so die, wenn wir das so mit wenigen Sätzen mal zusammenfassen würden, die aktuelle Situation im Umgang damit, wo hast du sehr viel damit zu tun? Einfach mal so ein allgemeines Statement zu dem Thema Medikamentenmanagement in ambulanten Pflegedienst.
Medikamentenmanagement in der allgemeinen Pflege gehört zum Tagesgeschäft dazu. Das kriegst du einfach nicht weg. Es ist einfach damit unweigerlich verbunden. Es ist aber aus wirtschaftlicher Sicht eher eine kleine Herausforderung. Und man muss aufpassen, dass man nicht Geld mitbringt bei dieser Geschichte. So würde ich das jetzt kurz und knackig beschreiben.
Aber man hat die Verpflichtung eben, diesen Part mit abzudecken, mehr oder weniger, weil einfach auch aus wirtschaftlichen Gründen heraus eine reine SGBL-Versorgung einfach nicht immer rentabel ist. Ja? Und dann hat man, als normaler, in Anführungszeichen, Pflegedienst schon den Ansatz, beide Bereiche abzudecken. Dann hat man das Medikamentenmanagement gezwungenermaßen, auch wenn es nicht wirtschaftlich ist. Und das ist ja der Trick der Kassen auch. Ja. Also wenn, du musst du alles machen, ja, auch wenn es sich nicht für dich rechnet. Das Gleiche ist ja die Wundversorgung. Ich bin da gerade mit einer Kundin im Verhandeln in Einzelfällen, weil man das einfach nicht mehr rechnet. Dem kommt da, weiß nicht, weit unter 20 Euro und braucht eigentlich 100. Ja? Und da sind wir jetzt gerade in der Verhandlung. Und das ist ja die Situation, dass du immer wieder Bereiche hast, die eben besonders herausfordernd und schwierig sind, aber vom Bezahlen her nicht die Anerkennung haben, sagen wir in Anführungszeichen.
Also von wirtschaftlicher Perspektive würde ich jetzt als Pflegedienstbetreiber sagen, lohnt sich das tägliche, bei jedem Besuch am besten verbundene Medikamentengabe dahingehend, dass einfach wesentlich mehr vom Topf der Sachleistungen übrig bleibt. Ne? Also SGB 11 und SGB 5 teilen sich hier die Anfahrtspauschale und in dem Hinblick ist es einfach interessant, weil einfach mehr Leistungen am Ende des Tages von dem Pflegegrad zur Verfügung stehen, die derjenige in Anspruch nehmen kann.
Ein Punkt, was ich eben schon mal kurz angeschnitten hatte, war ja die Kommunikation mit dem Arzt. Kann man da so grundsätzlich ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um das sicherzustellen? Also, dass diese gewährleistet ist und aufgrund dieser Grundlage eben auch die Vorgabe ganz klar ist und auch bei Abweichungen, sag ich mal, der Arzt informiert ist. Was kannst du dazu sagen?
Also hier ist es natürlich auch wieder sehr individuell zu betrachten, weil jede Arztpraxis tickt anders, jede Arztpraxis agiert anders da. Und hier muss man ein bisschen weiter vorne anfangen wahrscheinlich. Also man hat am Anfang erstmal eine Dienstleistung, die angefragt wird und im Rahmen dieser Anfrage muss man auch erstmal klären, wer kümmert sich hier um die Medikamentenorganisation, ne? Beziehungsweise die Rezeptorganisation. Wer managt das? Macht das der Kunde selber? Macht das ein Angehöriger? Oder soll es der Pflegeanbieter übernehmen? So, an der Stelle würde ich auch klar empfehlen, wenn der Pflegeanbieter hier die Medikamenten- bzw. Rezeptorganisation übernimmt, dann soll er sich das auch bitte vergüten lassen. Ja, hier gibt es dann die Möglichkeit einer Privatleistung, einer Pauschale, die man demjenigen in Rechnung stellt oder vielleicht eine monatliche Servicepauschale, die man damit verbinden kann. Also hier kann man kreativ sein als Anbieter und dementsprechend wäre das im Vorfeld zu klären. Und wenn man dann in die Kommunikation mit dem Arzt geht, wie gesagt, ist es eine relativ individuelle Geschichte. Ich würde es aber auf jeden Fall vereinheitlichen und auf die sichere Nummer gehen. Wenn ich Rezepte bestellen müsste für Patienten, dann würde ich das auf dem schriftlichen Weg machen.
Kannst du grob sagen, wie viel Zeit dabei drauf geht und im Endeffekt an Kosten indirekt, vielleicht nicht Kosten, aber an Zeit, um dieses Management? Also du bist ja, wirst ja dafür bezahlt, die Gabe dieser entsprechenden Medikation und das Vorbereiten dieser Medikation, aber du brauchst ja ein Rezept, du brauchst das Medikament und das ist ja so ein Zeitfaktor X. Kann man das grob sagen, was es für ein Zeitaufwand ist?
Das hängt jetzt schon wieder von deiner Betriebssoftware ab. Mhm. Da gehen wir jetzt schon wieder in die Sparte rein. Also wenn du eine gute Betriebssoftware hast, dann ist dieser Medikamentenplan da auch eingepflegt, beziehungsweise jedes einzelne Medikament. Und dementsprechend kannst du vielleicht was anklicken, kannst dir eine Bestellung fertig machen, die du einfach ausdruckst, die du entweder dann faxst. Heute geht das ja noch. Wird bei Arztpraxen gerne genutzt. Stellenweise noch. Und ja, dann haben wir ja jetzt auch die Telematik, nämlich die KIM-Mail, die verschlüsselte Kommunikation im Gesundheitswesen, worüber du eigentlich sowas bestellen könntest.
Wir sind aber noch nicht, also einfach als unsachkundiger Mensch, wie ich das jetzt bin in dem Bereich Telematik, wir sind noch davor. Also oder würde das technisch jetzt schon funktionieren? Könnte man das einfach losgelöst von irgendwelchen Gesamtvorgaben das jetzt schon nutzen, das System mit einem Arzt? Funktioniert das eigentlich?
Ja, klar, natürlich. Wie gesagt, das ist eine individuelle Kiste. Du musst gucken, wie die Arztpraxis hier aufgestellt ist. Wie bist du selber aufgestellt? Und dementsprechend kann man das dann mit ein, zwei Arztpraxen umsetzen, wie auch immer. Es wird wahrscheinlich in der Masse eher auf das kurze Telefonat drauf hinauslaufen.
Okay.
Ja, dass man die Arztpraxis anruft und sagt, hier für den Patient X und X bräuchten wir diese Medikamente. Das ist wahrscheinlich der praktikabelste Weg, der umgesetzt wird. Und ja, dementsprechend passieren natürlich auch bei telefonischer Bestellung eventuell Fehler. Und wer will die Fehler eingestehen? Da haben wir das nächste Problem. Hier bin ich auch der Fan davon, einen schriftlichen Nachweis zu haben, dass ich meine Arbeit korrekt erledigt habe und die Schuld nicht bei mir liegt, wenn was schief geht.
Ich denke, es ist aber auch schon wichtig, dass der Patient oder die Angehörigen grundlegend auch aufgeklärt werden, weil die denken vielleicht einige, vielleicht ist es auch nicht so, aber es ist mein Gedanke, dass das einfach der Pflegedienst zuständig ist. Der ist zuständig, das Rezept zu holen, sich um alles zu kümmern. Medikamente, ist es bezahlt von der Kasse.
Das denken die auch ganz oft, weil leider auch viele Arztpraxen das kommunizieren. Die sagen hier ganz klar, ja, der Pflegedienst ist hier zuständig.
Und deshalb finde ich hier immer wieder, dass man, auch wenn jetzt zum Beispiel ein Angehöriger da eine andere Meinung ist, erstmal dessen Wissensebene auszugleichen und vielleicht auch mehr so mit Fragen zu agieren. Also es entstehen ja auch immer wieder Konflikte so im Alltag, wo man sagt, ja, warum denken Sie das denn so? Und dann klärt sich das meistens dann auch einfach auf. In dem Zusammenhang ist ja auch sehr viel zu dokumentieren. Das heißt, es ist ja die Situation da, dass wer Medikamente gestellt hat, wer verabreicht die Medikamente, das muss ja alles nachvollziehbar sein. Und wir leben ja in einem sehr föderalistischen Land mit unterschiedlichen Bundesländern. Und da gab es zum Beispiel auch bei Corona ein paar Sonderregeln, zum Beispiel, weil es einfach vom Personal knapper war. Und da durfte auf einmal Hilfskräfte wesentlich mehr als sonst. Deshalb muss man hier sehr vorsichtig sein, wenn wir was sagen zur Pauschalität dieser Aussage. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass die Fachkraft verantwortlich ist für das Medikamentenmanagement in Form von Stellen und die Nicht-Fachkraft dafür verantwortlich sein kann, wenn sie entsprechend eingearbeitet ist, Medikamente zu geben und dies zu dokumentieren. Aber in dem Zusammenhang, das waren wir ja bei dem Thema Dokumentation, kannst du das vielleicht mal kurz zusammenfassen, was aus deiner Sicht so wichtige Punkte sind, um diese Dokumentationsvorgaben sicherzustellen?
Gut. Ein großes Feld der Dokumentationsvorgaben hast du ja schon im Leistungsnachweis. Da siehst du ja, welche Fachkraft hat die Medikamente gerichtet, welche zum Beispiel in Hessen Hilfskraft oder Quereinsteiger nach Einarbeitung abgestimmter hat die Medikamentengabe vollzogen. Das ist ja alles darauf groß nachvollziehbar. Du hast jetzt aber so Sachen wie BTM, das muss natürlich auch nochmal, der Ausgang und der Eingang muss hier nochmal protokolliert sein, ne? Wie auch die Verwahrung der Medikamente ist ja auch nochmal was Besonderes. Wer stellt die Medikamente, beziehungsweise wer bestellt Medikamente, ist, glaube ich, wenn du viele Medikamentengaben hast und Richten von Medikamenten, auch nochmal sinnvoll, dass das einfach wirklich gut gemanagt ist in deinem eigenen Betrieb, dass hier nachvollziehbar ist, wer war denn hier zuständig, wer hat denn an dem Tag Medikamente gerichtet und wer hat hier vielleicht auch versäumt, Medikamente zu bestellen. Mhm. Das sind so die wichtigsten Punkte.
Was auch mal ganz interessant ist, ist das Thema, wenn eben zum Einsatz von Betäubungsmitteln kommt, die Dokumentation darüber, ja, werden sie im Pflegedienst aufbewahrt in einem tresorähnlichen Schrank, sehr stabil abschließbar. Und wenn sie dann rausgegeben werden, wenn dann irgendetwas fehlt an Medikamenten, das ist ja dann immer eine kleine Herausforderung. Und da neigen ja dann auch viele Pflegedienste wirklich dazu, sie im Häuslichen zu lagern, weil dann die Verantwortung der Aufbewahrung nicht beim Pflegedienst liegt. Ist natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen, wenn bekannt ist, dass der Patient dazu neigt, ja, irgendwelche Missbrauch, also es ist einfach wirklich bekannt, es ist keine Unterstellung, Hypothese, sondern es ist bekannt, dass einfach die Gefahr besteht, dass der Patient eben dann mehr nimmt oder Dinge verschwinden lässt. Ich bin schon einfach schon so lange dabei, ich habe so viel miterlebt, dass ich das so wirklich auch behaupten darf. Es ist teilweise ein wirklich hochsensibles Thema, auch hier diese Dokumentation. Und das ist auch bei den Prüfungen immer wieder ein sehr wichtiges Thema, hier sehr präzise zu sein in der Dokumentation. Und was ich eben auch schon mal sagte, ist, wenn jetzt die Kommunikation mit dem Arzt eben auch über die Angehörigen verläuft. Also ich bekomme das immer wieder mit, das ist total spannend. Ich bin ja manchmal in gewissen Regionen von Deutschland. Ich habe ja, kann man sagen, in allen Bundesländern, außer dem Saarland, ich weiß nicht warum, habe ich Kunden. Und je nachdem, wo du hinkommst, gibt es unterschiedliche im Endeffekt. Und manchmal bin ich in so einem Bereich, da ist es üblich, dass grundsätzlich die Angehörigen mit dem Arzt kommunizieren. Ganz abstrakt irgendwie. Ich habe das nicht weiter untersucht, aber es ist so. Und dann wird immer so ein bisschen die Verantwortung an die Angehörigen. Aber dann passiert Folgendes. Dann kommt der Prüfdienst und dann hat man am Nachmittag vor der Prüfung haben die Angehörigen mit dem Arzt kommuniziert und haben dem Pflegedienst aber nicht mitgeteilt. So. Und dann wird das morgens bei der Prüfung festgestellt und dann ist es so, dass dann der Pflegedienst einen Fehler gemacht hat. Er hätte ihn gar nicht korrigiert. Können. Und deshalb finde ich an diesem Beispiel sehr gut aufzuzeigen, wie kritisch das einfach auch zu bewerten ist, wenn diese Kommunikation nicht klar geregelt ist. Und in den neuen Prüfrichtlinien ist das ja ein ganz besonderer Punkt. Es geht um die verbindliche Vereinbarung mit Angehörigen, die auch dokumentiert sein müssen, ab 2026, um dem mal ein bisschen vorzugreifen. Und das, finde ich, ist so einer der Punkte, wo man auch Fehler macht, wo viele Pflegedienste, das bekomme ich mit, Fehler machen. Und das wäre mein Tipp jetzt auch hier in diesem Podcast an euch, da immer darauf zu achten, dass diese Kommunikation klar und man hat wirklich alles toll gemacht, weil man ein super toller Pflegedienst, alles super dokumentiert, alle Patienten sind glücklich zufrieden und dann gibt es so zwei Fehler, da kann man fast nichts gegen machen. Ein Tag Erste-Hilfe-Schulung überschritten, die man nicht nachweisen kann und das zweite ist hier, haben die Angehörigen mit dem Arzt geredet und du hast nichts mitbekommen. Und da kommt man sich so unfair behandelt vor als ambulanter Pflegedienst. Also ich habe das sehr oft so erlebt.
Ja, das ist ein Problem.
Aber mir geht es ja auch in diesem Podcast darum, unsere Zuhörer zu sensibilisieren. Das ist mir wichtig. Also das sind so Punkte, wo man dann immer auch, sag ich mal, Probleme bekommen kann. Ein sehr spannendes Thema finde ich auch, wenn Patienten ja doch sehr viele Medikamente nehmen. Das resultiert ja oft daraus, dass sie unterschiedliche Ärzte besuchen. Der andere Arzt dann sich gar nicht mal die Gesamtmedikation anguckt, dann wieder was zusätzlich verordnet oder das gar nicht bekannt ist bei dem Arztbesuch. Und auf einmal ein Patient, da muss er nicht mal frühstücken, so Medikamente bekommen. Ja, kannst du uns da ein paar Tipps geben im Umgang damit? Weil das ist ja nicht, sicherlich nicht im Interesse des Patienten, meist aus Unwissenheit, ja, unnötig Medikamente zu nehmen.
Ja, hier haben wir einfach so eine ganz klassische Situation. Ein Arzt hat leider nicht immer oder vielleicht sogar nicht oft die Kenntnis darüber, welche Wirkstoffe miteinander eine Wechselwirkung haben können. Das ist leider einfach Sachstand. Das ist einfach so. Und hier ist wieder so ein bisschen die Sensibilität von Pflegefachkräften vor allen Dingen gefragt, die hier drauf aufmerksam machen und das Ganze beobachten können, gerade weil sie auch vielleicht öfters den Patient sehen. Und hier ist meine Empfehlung immer, eine gute Apotheke zu haben, einen Apotheker, der mit Fachwissen glänzt, dem man einfach mal einen Medikamentenplan oder vielleicht sogar zwei Medikamentenpläne, nämlich einmal den vom Hausarzt und einmal den vom Facharzt, ne, sprich Neurologen zum Beispiel, einfach mal hingibt und der mal da drüber guckt, ob das überhaupt alles kompatibel miteinander ist. Also und das ist eine Empfehlung, die sprechen wir hier direkt den Patienten und Angehörigen aus.
Was ich ergänzen mag zu dem Thema, stimmt ja dazu, ist, ich weiß das von meinem eigenen älteren Opa, der leider nicht mehr unter uns lebt, Ich hatte mich damals auch um seine Pflege mit gekümmert und dann kannte ich einen Arzt aus einer geriatrischen Einrichtung und ich habe ihn dort mal für ein paar Tage einfach mal stationär vorbeigebracht und er ist förmlich aufgeblüht, weil er einfach eine komplette Medikamentenumstellung erfahren hat bezüglich seiner altersbedingten Probleme, weil der Säure-Basen-Haushalt ja gerade bei alten Menschen oft anders ist als bei jungen Menschen. Und das, wenn ich jetzt merke, also ist meine Beobachtung gewesen aus meiner aktiven Zeit in der Pflege, dass Patienten eben im Endeffekt Nebenwirkungen zeigen, Trägheit zeigen, Depressionen zeigen und einfach vielleicht viel unter den vielen
Hautausschläge.
Hautausschläge, irgendwelche
Ganz klassisch.
Hautreaktionen zeigen, dann kann das wirklich Sinn machen, auch einen Facharzt für Altersmedizin einfach mal dem Patienten vorzustellen. Es ist heute verdammt schwierig, Termine zu bekommen, das ist, weiß ich. Ich habe jetzt gerade selbst im Familienkreis so diverse Facharzttermine gebraucht. Ich bin ganz erschrocken. Bin eigentlich fast nie beim Arzt und habe damit wenig zu tun. Du hast da mehr zu tun, aber es ist erschreckend. Ja, wir machen ja viele Empfehlungen, dann sagen unsere Zuhörer, lass die mal reden, kriegst du sowieso keinen Termin. Es ist eben auch ein Problem, was wir zusätzlich haben. Ja, also das muss man dazu sagen. Aber auch, wie gesagt, Neurologe, Geriater, das sind alles die Fachärzte, die sich damit eben auch besonders auskennen. Ja. Es geht ja grundsätzlich immer wieder auch um Kommunikation mit den Ärzten. Gibt das so klassische Kommunikationsprobleme, dass die Wundversorgung ist, wo der Arzt dann anderer Meinung ist oder ist einfach nicht erreichbar? Kannst du was zu dem Thema allgemein sagen, so Kommunikation mit Ärzten?
Das habe ich im Prinzip eben schon angeschnitten alles. Es ist immer sehr individuell vom Arzt und von dem Team der Arztpraxis abhängig, wie gut die Kommunikation und am Ende des Tages die Patientenversorgung läuft. Damit steht und fällt es. Das kannst du nicht pauschalisieren. Das funktioniert leider nicht, dass wir hier alle einen wunderbaren grünen Faden haben. Sollte eigentlich so sein, aber ja, es ist, wenn ich jetzt mal kurz das Thema Verordnung raushole, da macht auch jede Arztpraxis fast sein eigenes Süppchen, ne? Also es ist nicht ratsam, eine Verordnung, eine Jahresverordnung bis zum 31.12. laufen zu lassen, weil erfahrungsgemäß haben die Praxen dann Holland in Not zum Jahreswechsel und da rät es sich hier an, so eine Verordnung zum 1.2. laufen zu lassen, dass man dann einfach am Anfang des Jahres diesen Verwaltungsaufwand bewältigen kann. Und da spielen halt viele nicht mit und meinen, nein, das geht nicht. Ja, es geht betriebsintern bei denen nicht, weil sie es nicht wollen.
Wie können denn grundsätzlich, um nochmal auf ein anderes Thema zu kommen, die Pflegekräfte geschult werden, um Fehler in der Medikamentengabe zu vermeiden? Ich werde da ganz oft angerufen, da ich ja auch im Bereich der Fort- und Weiterbildung tätig bin. Herr Henrich, wir haben ein Problem, in der Insulingabe wurde ein Fehler gemacht. Höre ich also wirklich im Jahr mehrmals, nicht jetzt schon jedem Pflegedienst, aber ich habe ja mit vielen Pflegediensten zu tun. Und dann ist mal das Altinsulin, also das kurzwirksame mit dem Depotinsulin verwechselt worden. Und das ist natürlich katastrophal, weil das ja von den Einheiten ganz unterschiedlich ist. Das ist so ein Fehler, der manchmal gemacht wird und so. Kann man grundsätzlich Tipps geben, wie man die Mitarbeiter diesbezüglich schult? Sollte man die
Klar.
regelmäßig schulen zu dem Thema? Was magst du dazu sagen?
Vorneweg, wo gearbeitet wird, wo gehobelt wird, fallen Späne. Das ist einfach so, ne? Also wo gearbeitet wird, da passieren Fehler. Das ist ganz normal. Man muss nur gucken, wie geht man mit Fehlern um. Und ich denke einfach, klar, es ist ganz großes Punkt geht hier an die Einarbeitung im Betrieb. Wie geht der Betrieb generell mit sowas um? Wie ist die Struktur im Betrieb? Und da ist im Vorfeld erstmal ein theoretisches Wissen, das vermittelt werden muss über die Abläufe. Und dann haben wir die praktische Anleitung. Ob es jetzt eine Quereinsteiger ist oder ob es eine Pflegefachkraft mit Berufserfahrung ist, würde ich vollkommen außen vor lassen. Jeder wird hier eingearbeitet in die betrieblichen Abläufe, um auch zu wissen, wir ziehen hier alle die gleiche Nummer durch. Das ist, um einfach ein einheitliches Bild auch abzugeben, um zu wissen, das sind nun mal unsere Vorgaben, die wir hier haben und durchführen. Was dazu noch kommt nach der Einarbeitung der praktischen wie auch der theoretischen, ist hier ganz klar die Pflegevisiten, die Mitarbeitervisiten, ne, und interne regelmäßige Schulungen, die das alles nochmal wieder hochholen. Aber das ist ein Instrument der Mitarbeiter- und der Pflegevisite, das wird, glaube ich, sehr oft sehr viel unterschätzt.
Ja, man muss einfach bedenken, dass nicht jedes Medikament gleich gegeben werden darf. Ja. Schilddrüsenmedikamente zum Beispiel, andere. Da gibt es gewisse Vorgaben, die man einhalten muss zur zeitlichen Gabe oder welche Medikamente zum Beispiel nicht aufeinander abgestimmt sind. Oder es wird ja nicht nur immer Tabletten oder Tropfen gegeben, es werden ja teilweise auch Tabletten gemörsert. Und da gibt es ja dann wiederum Probleme und die sind dann oft mit der Apotheke, mit dem Fachmann nicht abgestimmt. Also es gibt schon im Alltag alleine von der Applikationssituation Herausforderungen, auf die man eingehen muss.
Wie gesagt, das ist alles im Rahmen der Schulung, der Einarbeitung und der immer wiederkehrenden Schulung. Da gehst du auf einen. Und es ist halt immer eine Frage, wie geht auch ein Betrieb mit Schule, mit Fehlern um? Ganz klar, wenn du hier so ein Insulin verwechselst, dann ist der Arzt anzusprechen und der muss jetzt entscheiden, was jetzt als nächstes getan wird, weil der Arzt ist immer der, der entscheidet, was als Behandlung hier durchgeführt wird.
Ein spannendes Thema ist auch immer wieder die Bedarfsmedikation und die Dokumentation der Bedarfsmedikation. Ja, oft steht dann irgendwie nur ein Medikament da, ohne Mengenangabe per Einzelgabe, manchmal so gar nicht die Gesamttagesdosis etc. Und es steht dann auch nicht da, unter welchen Bedingungen ein Medikament gegeben werden muss. Das sind ja auch nochmal so Themen, die oft ein Problem darstellen, wo es ja gar nicht so am Pflegedienst liegt, sondern an, ich weiß nicht, Bequemlichkeit des Arztes, ich weiß es nicht oder ist ihm das egal, aber ich sehe das ganz oft, wenn ich dann schaue, weil wir haben ja auch oft die Situation, dass Patienten gewisse Medikamente in gewissen Situationen als Krisenmedikament bekommen, weil sie ganz starke Schmerzen haben, zum Beispiel sonntags nachmittags, 14 Uhr, hast du irgendwie das Spätdienst oder Nachmittagsdienst beim Patienten und er kriegt auf einmal so richtig heftige Schmerzattacke. So, hat er so noch nicht gehabt, hat immer mit Schmerzen zu tun gehabt und es gibt keine Bedarfsmedikation. Ja, und er nimmt aber schon vielleicht auch ein Morphinpflaster etc., hat er schon irgendwie, was er nutzt. Und da ist die Frage, was machen wir jetzt mit dem Patienten etc.? Und da finde ich zum Beispiel ganz wichtig, dass so ein Patient eben auch, dass man bei jedem Patienten nach den Bedarfsmedikationen schaut, in der Vorbereitung, dass man grundsätzlich beim Arzt sagt und das entsprechend kommuniziert. Ich kenne auch viele Pflegedienste, um Fehlern vorzubeugen, die haben standardisierte Dokumente, die dem Arzt zugefaxt werden, wo eben Dinge abgefragt werden. Auch sowas habe ich auch schon gesehen. Ja,
ergibt Sinn.
Ja, absolut. Was man aber, denke ich, feststellen kann jetzt in unserem Gespräch, dass es schon von großer Relevanz ist, das zu, in Anführungszeichen, standardisieren, klare Vorgaben, klare Abläufe, je mehr Transparenz, je mehr Wissen da ist, umso weniger Fehler und natürlich eine gesunde Fehlerkultur, dass man eben, wenn ein Fehler gemacht wird, wie du schon sagtest, das vernünftig, rational betrachtet und daraus lernt. Und es werden ja der Fehler gemacht. Was ich immer ein bisschen heftig finde, dass es manchmal Fehler sind, wo der Pflegedienst wirklich, der hat wirklich sich Mühe geben, es lassen sich nicht alle Fehler verhindern. Und dann ist aber immer der ambulante Pflegedienst der Angeklagte. Der war ganz schlimm, der war ganz böse gewesen. Und wenn man sich, und das finde ich auch manchmal immer ganz heftig, wenn ich mir anschaue, wie viele Prozesse in einem ambulanten Pflegedienst in einem Monat abläuft, das sind ja tausende von unterschiedlichen Prozessen. Und dann kommt der medizinische Dienst und findet einen Prozess von tausend, ja, und sagt, boah, sind Sie ein schlechter, wie konnten Sie das übersehen, ja? Da sage ich mal was Gehässiges. Dann frage ich mich, warum hat dieser Prüfer sich entschieden, Prüfer zu werden? Das lasse ich einfach mal so stehen.
Genau, das geht jetzt auch in die Kategorie, wo ich direkt dran denke. Das triggert mich und es werden immer Fehler gefunden. Es wird nie gefunden.
Wie toll das war.
Ja, erstens, wie toll das war und zweitens, welche Fehler hast du zu deinen eigenen Lasten durchgehen, beziehungsweise ne, also etwas extra on top getan, was dich belastet, wo du nicht beraten wirst. Hier, pass mal auf, das ist für dich zum Beispiel unwirtschaftlich hier.
Das ist, bei mir ist es ja so, dass wir über 600 Pflegeeinrichtungen beraten. Jeder, der hier zuhört, hat in der Regel arbeitet einer, vielleicht hilft er in der zweiten aus. Ich habe ungefähr im Jahr über 600 Prüfergebnisse, wo wir oft eine Stellungnahme schreiben, wo ich das mitbekomme. Ich sehe das eben ständig und diese Unverhältnismäßigkeit. Und das ist eben auch jetzt nicht nur alles gut vorbereiten, sondern finde ich auch, dass man mal selbstbewusst dem medizinischen Dienst gegenübertreten darf und sagen kann, wenn zum Beispiel die Angehörigen haben mittags irgendwas geändert, ja, dann habe ich gesagt, jetzt erklären Sie mir doch, die haben ja auch eine beratende Funktion. Ich, also stimmt das? Ich habe das mal gehört. Ein medizinischer Dienst hat eine beratende Funktion. Oder sage ich jetzt hier irgendwie Quatsch oder so? Weil viele werden das sicherlich vielleicht noch nicht erlebt haben, ja. Einige schon, ich höre das immer wieder. Oh, die war nett, die haben uns ganz viel erklärt. Das, ja. Und das ist so ein Thema insgesamt, ja, weil das ist ja dann im Endeffekt die Konsequenz daraus, was ich dann eben entsprechend erlebe.
Gut, wenn ich jetzt nochmal ein paar Tipps geben sollte für die Medikamenten, für das Medikamentenmanagement, den Ablauf im Betrieb, dann wäre das aus meiner Erfahrung heraus, man sorgt für Ruhe. Diejenige Fachkraft oder die Fachkräfte, wohlgemerkt, kann ja sein, dass ein Betrieb hier sagt, wir haben hier einen Richttag in der Woche, also nicht den Dienstag zum Beispiel, fand ich immer ganz gut. Es bietet sich an, dass man da sagt, die Fachkräfte sind hier im dem dafür vorgesehenen Raum, in der Räumlichkeit und dieser ist zu, der ist abgeschirmt vom Büroalltag, vom Telefon, von allem, was da noch geschieht im Betrieb. Die haben ihre Ruhe und vor allem, die quasseln auch nicht miteinander. Da bin ich immer ganz, ganz arg dahinterher gewesen, weil durch dieses Gequassel, dieses Geschwätz, sage ich jetzt mal unter den Mitarbeitern, passieren beim Richten oft unglaublich viele Fehler.
Das ist stimmt. Das stimmt.
Also das wäre schon mal hier eine große Fehlerquelle, die man einfach mit Struktur und Fachlichkeit beseitigen könnte. Und wenn man diesen Faden einmal geschaffen hat und alle wissen, hier diese Regeln gelten hier in dieser Situation und alle halten sich dran, dann hat man hier eine sehr, sehr, sehr geringe Fehlerquote.
Ja. Zum Abschluss würde mich nochmal eine Frage interessieren. Wie weit bist du informiert über Veränderungen im Medikamentenmanagement? Gibt es da vielleicht, wir hören ja überall, KI ist das Thema, was überall, gibt es da auch im Bereich Medikamentenmanagement schon neue Lösungen, neue Ansätze, Ideen, wie man da die Pflegedienste unterstützen kann?
Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Also es hat ja im Prinzip angefangen, damit das Apotheken irgendwann mal angefangen haben, für dich blistern zu wollen, dass du das Richten weg hast, aber da hast du ja trotzdem am Ende des Tages die Verantwortung als Pflegedienst noch. Somit hat sich das für mich als sehr unpraktikabel immer dargestellt.
Das ist recht wichtig, nochmal extra zu betonen, weil ich glaube, da gibt es Missverständnisse drüber, ja?
Ja, natürlich.
Die Aussage möchte ich unterstreichen, das wollte ich sagen.
Wenn eine Apotheke für einen Betrieb hier das Blistern übernimmt der Medikamente, also das Richten der Medikamente, dann hat trotzdem am Ende des Tages noch der Pflegedienst die Verantwortung, dass diese Medikamente richtig gestellt sind. Das heißt, ich muss hier auch trotzdem noch die Fachkraft wieder hinsetzen, die dann diese Blisterung überprüft. Und das natürlich zu überprüfen, ist, finde ich, ein wesentlich höherer Zeitaufwand, als die Medikamente gleich richtig zu stellen. Von daher kam es für mich nie in Frage, wenn es jetzt um technische Unterstützung oder Innovation geht. Es gibt mittlerweile ja Geräte, die, ich sag mal, das Medikamentenrichten bzw. die Medikamentengabe eigentlich fast schon unnötig machen, die Patienten sich hinstellen könnten. Geräte, die selber blistern, die auch die mit Signalen, die Patienten daran erinnern, hier, es wird Zeit für deine Medikation, kann für manche Patienten bestimmt vorteilhaft sein. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht gerade KI, was das aktuell wieder der aktuelle Stand sein sollte.
Okay, aber es ist trotzdem schon mal ein Ansatz, dass sich da was tut. Das wird sicherlich in den nächsten Jahren, kann ich mir vorstellen, sich entwickeln, das Ganze da einfach Unterstützung zu bieten, ja. Ja, vielen Dank.
Das war's für heute. Und immer dran denken,
ohne dich läuft hier gar nichts.